HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, ein besonderer Tag für die Forschung, genauer für die Weltraumforschung. Heute ist Rosetta-Tag. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es ist gelungen, zum ersten Mal ist eine Sonde auf einem Kometen gelandet, weit, weit von uns entfernt. Der Stein von Rosetta hat uns die Geschichte der alten Ägypter verstehen lassen und die Raumsonde Rosetta soll uns jetzt die Geschichte der Erde verstehen lassen und die unseres Sonnensystems und vielleicht den Ursprung des Lebens auf unserem Planeten. 10 Jahre war die Raumsonde Rosetta unterwegs zu dem Kometen, und den sie jetzt in diesem Sommer erreicht hat. Heute nun hat die Raumsonde, gesteuert von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, ihren Lander abgesetzt. Und der ist 7 Stunden lang unterwegs gewesen zu dem Kometen und dann tatsächlich dort aufzusetzen. Heute Morgen hat ESA-Direktor Thomas Reiter gesagt, die Chance, dass das klappt, ist 50%. Stefan Willert im Kontrollzentrum bei der ESOC in Darmstadt, dem Operationszentrum der ESA. Wie es aussieht, haben diese 50% ja tatsächlich gereicht.
Die haben gereicht, aber so ist es in der Wissenschaft ja immer. Man versucht etwas und man lernt, wenn es nicht klappt. Deshalb haben die Wissenschaftler schon vorher gesagt, das ist auch ein Erfolg, wenn dann der letzte Schritt, nämlich diese Landung, aus irgendeinem Grund schief gehen sollte. Aber dann hat es ja geklappt und der Jubel war natürlich hier im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt grenzenlos.
Dieser Lander ist ein ungefähr kühlschrankgroßes Gerät, haben wir gelernt. Und er hat eigentlich eine Düse oben auf dem Kopf gehabt, sozusagen, die ihn nach unten drücken konnte. Denn so ein Komet ist natürlich klein und er hat nicht eine sehr, sehr große Anziehungskraft. Und wenn man da mit etwas Geschwindigkeit auftrifft, dann kann es sein, dass man wie ein Ball wieder ins Weltall hineinfährt. Das ist dem Lander erspart geblieben. Wie ist das in Darmstadt aufgenommen worden?
Ja, also mit dieser Düse, das hat natürlich so ein bisschen Beunruhigung gegeben, aber der Lander hatte ja mehrere Möglichkeiten, sich sozusagen an der Oberfläche festzukrallen. Auch so kleine Harpunen, kleine Schrauben, die von diesen drei Füßchen sofort in den Untergrund geschoben wurden. Und diese Düse sollte nur in den ersten Sekunden zusätzlich eben verhindern, dass er möglicherweise wieder weghüpft. Das hätte natürlich passieren können, aber das hat alles wunderbar geklappt. Die Signale kamen hier an um 17.03 Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach diesem Aufkommen auf der Oberfläche. Und die beteiligten Wissenschaftler, Experten hier aus dem Rosetta-Team, die sind sich natürlich alle in die Arme gefallen. Andrea Accomazzo, der Chef des Teams, ist hochgesprungen, hat die Fäuste nach oben gereckt. Die waren natürlich vorher furchtbar gespannt, ob sich diese 10 Jahre Arbeit, die sie da reingesteckt haben, jetzt mit dieser Landung auch wirklich komplett auszahlen, so wie man das erhofft hatte.
Hat man das vorher gemerkt? War die Stimmung da sehr angespannt? Gerade auch, weil diese Düse jetzt nicht funktionierte, da war die Chance ja noch mal geringer geworden.
Das war natürlich hier totale Anspannung. Thomas Reiter hat gesagt, das kann gar nicht anders sein. Wir sind jetzt angespannt. Ja? Wir können uns jetzt nicht einfach freuen. Wir sind angespannt. Wir wissen nicht, ob es klappt. Wir wissen, dass das Risiko des Scheiterns groß ist. Und wenn man so lange an so einem Projekt gearbeitet hat, muss man dann im Grunde genommen, kann man, und es kommt ja noch dazu, man konnte ja nicht mehr eingreifen, nachdem die Muttersonde das Landegerät weggeschubst hat in Richtung Komet. Das Landegerät hat ja gar keinen eigenen Antriebsmotor. Mhm. Man konnte hier nur noch warten und hoffen, dass alles klappt. Aber alle Daten, die hier angekommen sind, das Landegerät hat immer Signale gesendet. Daraus konnte man sehen, es stimmt alles. Die Richtung stimmt, die Geschwindigkeit stimmt, alle Geräte funktionieren. Deshalb war man guter Dinge, aber trotzdem natürlich sehr angespannt.
Und jetzt Erleichterung, kann ich mir vorstellen, oder?
Jetzt wird hier natürlich auch gefeiert. Es gibt Sekt, es gibt Wein. Die Spitze der ESA ist aus Paris gekommen. Die Verwaltungsspitze sitzt ja in Paris. Der Generaldirektor Dordain ist hier und der hessische Ministerpräsident, der Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Johann Dietrich Werner, ist hier. Das DLR hat das ja mit diesem Landegerät, also dieses Detail dieser Rosetta-Mission geplant. Die sind alle hier, haben hier auch Grußworte zum Besten gegeben. Es sind mehrere hundert Personen hier, die Sache verfolgen. Und jetzt wird eben gefeiert.
Stefan Willert, vielen Dank nach Darmstadt ins ESOC, in das Kontrollzentrum der ESA dort.
Es gibt keine Forschung mehr, die national für sich abgeschottet bleiben könnte, sondern es gibt nur eine internationale.
Tatsächlich gilt Deutschland bei der Forschung mit adulten Stammzellen als weltweit führend. also wissen sie nie, also wissen sie.
Ja, ich denke, wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten schon Dinge sehen im Bereich der Ozeane, die wir uns heute vielleicht gar nicht vorstellen können.
Na, ich sage lieber nichts. Also wissen sie nie, also wissen sie nie.
Gerade durch die neue verstärkte Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung will man neue Innovationen fördern.
Supernova-Explosionen und Antimaterie, was nach Science Fiction klingt, ist echte Grundlagenforschung an den Ursprüngen unseres Universums.
Also wissen sie nie.
ISI kann so ein Ort werden, an dem die Nobelpreisträger von morgen arbeiten.
Also wissen sie nie.
Es gibt weltweit einige Länder, die noch stärker auf Forschung gesetzt haben. Dazu gehört Schweden, auch noch Finnland, Japan und USA, aber mehr auch nicht.
Nee, 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 nee!
Doch, es hat geklappt. Der Stein von Rosetta, habe ich schon gesagt, hat uns die Geschichte der alten Ägypter verstehen lassen. Das ist dieser Stein mit den Hieroglyphen, wo die dann zum ersten Mal entziffert werden konnten. Und die Raumsonde Rosetta soll uns jetzt die Geschichte der Erde verstehen lassen. Und manches vielleicht, was wir noch gar nicht wissen können, weil wir gar nicht danach suchen. Wonach wir suchen wollen und was wir finden werden, sind durchaus verschiedene Dinge. Und nur das Erste können wir selbst entscheiden. Ob wir ins Weltall fliegen oder in die Tiefsee tauchen, das Klima erforschen oder die Geschichte der Menschheit oder alles zusammen und gleichzeitig. Wobei alles wird nicht gehen, denn auch in der Forschung kann jeder Euro, jeder Dollar, jeder Rubel nur einmal ausgegeben werden. Die 1,4 Milliarden, die für Rosetta ausgegeben wurden, können nicht mehr in die Hirnforschung oder die Krebsforschung, die Nanotechnologie, die Mikrobiologie gesteckt werden. Wir müssen uns entscheiden, was wir wann wissen wollen, auf welchem Gebiet wir die Kenntnis mehren, auf welchem wir vorankommen wollen. Wo geforscht wird und was dabei herauskommt, das unterliegt aber nicht zuletzt Moden. Die gibt es auch in der Wissenschaft und nicht jede dieser Moden bringt die Menschheit weiter. Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen, das haben wir heute zum Thema gemacht, an diesem Tag, an dem die Landung auf einem Kometen zum ersten Mal gelungen ist. Bevor wir da aber einsteigen in dieses Thema, hören wir noch mal kurz, wie das klang, als von der Raumsonde Rosetta die Meldung kam, dass das Landegerät Philae tatsächlich auf dem Kometen aufgesetzt hat. Der Jubel der Wissenschaftler im Kontrollzentrum. Dirk Wagner, Kollege von HR Info und dort auch bekannt als Raketenwagner, wegen des Wissens und der eingehenden Beschäftigung mit der Raumfahrt. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Das ist jetzt kein böser Spitzname, sondern das ist nett gemeint.
Danke.
Was wir wirklich wissen wollen, fragen wir heute anlässlich der Landung des sogenannten Landers mit dem Namen Philae und auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Was soll uns denn Philae an Erkenntnissen bringen? Was ist denn da geplant?
Philae ist die erste Raumsonde, die auf einem Kometen landet. Man hat Kometen natürlich auch vorher schon erforscht mit Teleskopen von der Erde. Raumsonden sind durch die Schweife von Kometen geflogen. Man hat sogar mit einer amerikanischen Sonde der NASA Staubteilchen aus dem Schweif eines Kometen eingefangen und die mit einer Kapsel zurück zur Erde gebracht. Aber das ist ja immer Material, das von der Oberfläche schon weggeflogen ist und verändert wurde. Mit Philae kann man zum ersten Mal nachschauen, woraus die Kometenoberfläche selbst besteht. Ein Bohrgerät soll auch unter die Oberfläche bohren und schauen, gibt es da unten Eis. Und was man sich erhofft, ist, dass man herausfindet mit dem Labor an Bord, gibt es komplexe Moleküle, Aminosäuren vielleicht, gibt es dort die Grundbausteine des Lebens. Denn eine Vermutung ist, und da sind wir bei der grundsätzlichen Frage dieser Mission, welche Rolle spielen Kometen bei der Entstehung des Sonnensystems? Denn das sind ja Brocken, die etwa 4,6 Milliarden Jahre alt sind. Das ist sozusagen der Abfall aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Und weil die Kometen von so weit draußen kommen, wo es sehr kalt ist, aus dem Gefrierschrank des Sonnensystems, ist diese Urmaterie von damals in den Kometen konserviert. Und wenn sie in der Nähe der Sonne kommen, haben wir die Chance, die zu untersuchen. Das heißt, wenn wir wissen, woraus Kometen bestehen, dann wissen wir etwas darüber, wie einmal vor langer Zeit alle Planeten und auch unsere Erde entstanden sind. Und wir wissen vielleicht auch etwas darüber, wie das Leben auf die Erde kam. Denn die Theorie ist, dass diese Kometen die komplexen Moleküle auf die Erde gebracht haben und auch einen Großteil des Wassers in den Ozeanen. Diese Theorien will man überprüfen.
Also das wären dann Einschläge von Kometen gewesen, die auf der Erde Leben erst möglich gemacht haben, so wie wir heute Leben kennen.
Zumindest die Bausteine des Lebens auf die Erde gebracht haben, was dann Leben wirklich auslöst, den Prozess des Lebens. Ich meine, man kann diese Bausteine nehmen und da passiert erstmal nichts. Das ist ja noch eine große, auch durchaus philosophische Frage.
Das ist Erstmal eindeutig Grundlagenforschung.
Ja.
Wir lassen eine Raumsonde sehr weit fliegen. Wie weit eigentlich?
Also die Gesamtflugstrecke bis zum heutigen Tag liegt bei etwa 6,5 Milliarden Kilometer. Das liegt daran, dass Rosetta immer mal Schwung holen musste an der Erde und auch beim Mars, um dorthin zu kommen. Der Komet ist jetzt mit der Raumsonde etwa 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Übrigens gibt es noch einen Nebeneffekt. Wenn man weiß, woraus Kometen bestehen, kann man sich auch mehr Gedanken darüber machen, und zwar fundierte Gedanken, was können wir machen, wenn so einer mal Kurs auf die Erde nehmen sollte? Denn Bruce Willis hochschicken mit einer Atombombe ist zwar schön im Kino, der damals einen Asteroiden weggesprengt hat, aber sei es drum, nur so wird das in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht funktionieren. Also auch das ist ein möglicher Nebeneffekt dieser Mission, das Wissen dort zu erweitern, wie wir Abwehrstrategien entwickeln.
Also wenn der tödliche Komet auf die Erde zurast, wie man ihn vielleicht ablenken kann.
So ist es, genau.
Also wir wollen mit der Hilfe dieser Raumsonde einen Blick zurück in die Geschichte unseres Sonnensystems und vielleicht auch in die Geschichte unseres Planeten werfen. Das war die Aufgabe, die der Mission zugeteilt worden ist und die man vor 10 Jahren schon gestartet hat, diese Mission. Das heißt, man hat eigentlich wahrscheinlich vor 20 Jahren angefangen, darüber nachzudenken.
Das erste Treffen gab es 1985. Also da sieht man, wie lange die Vorläufe sind in der Raumfahrt.
Gut, warum machen wir das? Vielleicht auch ein bisschen, weil wir es können. Also die Europäer wollen vielleicht auch zeigen, wir können das auch. Nicht nur die NASA und die Russen können in der Weltgeschichte außerhalb der Welt herumfliegen.
Ja, es gibt auf Rosetta ja auch Experimente der NASA, aber natürlich will Europa zeigen, wir können so eine Mission, die ja sehr lange dauert, das ist ja außergewöhnlich bei Rosetta, wir können das und die Technik funktioniert auch. Und das Grundsätzliche, was dahinter steht, und das ist ja auch die Aufgabe einer Raumfahrtorganisation wie der ESA, ist es, das Wissen zu mehren über das, was da im All passiert. Rosetta ist ja nun keine Mission, wo es um anwendungsbezogene Forschung geht. Also da werden wir morgen keine besseren Handys, Kühlschränke oder sonst was davon haben. Aber es geht darum, die uralten Fragen zu beantworten. Und zwar wissenschaftlich fundiert. Und auch wenn man sie nicht schlussendlich beantworten wird durch diese Mission möglicherweise, hat man doch immer mehr Bausteine, um dieses Puzzle zusammenzusetzen und kann auch was lernen, was man vielleicht bei der nächsten Mission anders macht.
Das lassen wir uns was kosten. Das heißt, da haben mal irgendwann Menschen zusammengesessen, haben gesagt, dafür nehmen wir jetzt 1,4 Milliarden Euro in die Hand. Mhm. Da gab es den Euro noch gar nicht.
In der Tat, ja.
Und das lassen wir uns das jetzt kosten, weil wir das wissen wollen. Mhm. Was sind denn die nächsten Schritte, wenn Rosetta jetzt erfolgreich gewesen ist, was sind denn die nächsten Schritte, was dann folgt?
Es laufen ja schon Planungen für neue Missionen bei der ESA. 2016 startet eine Sonde zum Merkur, dem innersten Planeten unseres Sonnensystems. Später wollen die Europäer auch zum Jupiter. Da war zwar auch schon eine NASA-Sonde oder verschiedene Sonden, aber die Europäer waren da selbst noch nicht. Der Mars wird weiter erforscht und Europa ist weiterhin auch beteiligt, die ESA, an der Internationalen Raumstation und auch an dem neuen bemannten Raumschiff der NASA, Orion. Da bauen die Europäer ja das Antriebs- und Versorgungsmodul. Und ganz wichtig auch das James Webb Space Telescope zusammen mit der NASA, Nachfolger fürs Hubble-Teleskop. Das sind alles Projekte, die schon laufen, bei denen es Verzögerungen natürlich auch gibt, wie so häufig in der Raumfahrt. Mhm. Aber klar ist, Rosetta ist nicht das Ende der Fahnenstange.
Sie haben es jetzt angesprochen, da wird dann wieder zusammengearbeitet. Auch in diesem Fall mit Rosetta wird ja mit der NASA zusammengearbeitet. Eigentlich könnte man doch sagen, lass es uns global zusammen machen. Aber die Chinesen wollen jetzt auf den Mond fliegen und die Russen haben bestimmt auch irgendwas vor. Und die USA hat auch was alleine vor. Das heißt, es gibt auch immer diesen Wettstreit, für den dann Geld unter Umständen auch doppelt ausgegeben wird.
Das kann schon passieren. Also wenn wir über die Marsforschung reden, die NASA hat ja gerade Curiosity auf dem Mars seit 2012, das große Marsfahrzeug. Der Europäer wollen mit ihrer Mission ExoMars 2018 ein eigenes Marsauto auf den Planeten bringen, das aber wieder andere wissenschaftliche Fragestellungen beantworten soll. Also man macht beides, man kooperiert bei den Missionen, man tauscht auch die wissenschaftlichen Ergebnisse aus. Anders läuft das mit China in der Tat. Da ist man doch, was die Zusammenarbeit angeht, immer wieder auf Probleme gestoßen, weil die Chinesen, ich glaube, da spielt noch mehr die Rolle. Wir wollen zeigen, wir können das. Das hat was mit Prestige, Nationalstolz zu tun. Gerade auch gegenüber den USA zu zeigen, ihr lasst uns zwar nicht bei der Internationalen Raumstation mitmachen, aber dann bauen wir halt unsere eigene Raumstation. Also bei den Chinesen ist die Motivation sicherlich nochmal eine andere. Dennoch finde ich das gar nicht so verkehrt. Auch nationale Projekte zum Beispiel, es gibt ja auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, auch die haben eigene Satelliten in kleinerem Maßstab, aber das geht alles. Warum soll man das nicht tun? Also der Gedanke der Konkurrenz, den sehe ich da so gar nicht. Es gibt ihn vielleicht in der Wissenschaft ohnehin. Also Wissenschaftler, Forscher sind ja auch in einem Wettstreit miteinander und kooperieren wieder in anderen Bereichen. Das finde ich gar nicht so abstrakt, den Gedanken. Das passiert ja in der Wissenschaft hin und wieder.
Aber bringt uns das, wenn Sie mal auf die Ergebnisse schauen und da haben Sie den Überblick, was die Raumfahrt angeht, bringt uns das weiter, diese Konkurrenz? Oder würde mehr Zusammenarbeit nicht weiterbringen?
Das ist, finde ich, auch fast schon eine philosophische Frage. Wenn wir mal gucken, wo sind denn die großen, schnellen Entwicklungen in der Raumfahrt gewesen? Dann war das in der Zeit des Apollo-Programms, im Kalten Krieg, Wettstreit USA-Sowjetunion. Es gab den politischen Druck, schnell Erfolge in der Raumfahrt zu erzielen. Wenn man sich überlegt, von Gagarin, erster Mensch im All, bis zur ersten Mondlandung sind gerade mal 8 Jahre vergangen, ungefähr. Wenn man sich heute überlegt, was in 8 Jahren passiert, da kriegt man ja noch nicht mal einen Bahnhof fertig gebaut. Also von daher würde ich sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, sorgt schneller für Erfolge, aber die Triebfeder ist eine andere. Es war bei Apollo nicht nur die Wissenschaft, die kam zwar mit, aber es war hauptsächlich ein politisches Projekt. Und da sehe ich schon wieder den Pferdefuß. Wenn man es aus, wie ich finde, noblen Motiven macht, Erkenntnisgewinn, Wissenschaft, dauert es halt mal länger. Ich finde halt, manchmal sollte man sich schon klarere Ziele setzen und die Projekte verschieben sich halt oft sehr lange. Rosetta ist ein ganz gutes Beispiel. Da hatte man den Starttermin zu diesem Kometen. Es gab zwar noch ein paar Alternativen in der Schublade, aber da konnte man nicht sagen, aus welchen Gründen auch immer, verschieben wir es noch mal ein paar Jahre, strecken wir es, sagen wir es
ganz. Dann ist der Komet weg.
Genau, da war die Himmelsmechanik ausschlaggebend. Also da hat man ganz gut gesehen, dass, wenn es eine Deadline gibt, die Sachen auch funktionieren können. Aber in der Tat, die größten Entwicklungen in der Raumfahrt, in der bemannten vor allen Dingen, und wenn man sich die Jahre anguckt, die schnellste Entwicklung, die gab es wirklich in der Zeit des Kalten Krieges, natürlich auch militärisch vorangetrieben.
Dirk Wagner, recht herzlichen Dank. Was jetzt folgt, kommt oder stammt aus Gullivers Reisen, 5. Kapitel, in dem der Verfasser die Erlaubnis erhält, die große Akademie, wir bleiben bei der Wissenschaft, die große Akademie von Lagado zu besichtigen und mit den Professoren dort zu sprechen.
Der erste, den ich besuchte, war ein magerer Mann mit rußigen Händen, ungekämmtem Haar und einem langen Bart, der an mehreren Stellen versengt war. Kleider, Hemd und Haut hatten alle dieselbe Farbe. Seit 8 Jahren saß er über dem Plan, Sonnenstrahlen aus Gurken zu ziehen, die er dann in luftdicht verschlossenen Gläsern aufbewahren und in kalten, unfreundlichen Sommern zur Erwärmung der Luft ausströmen lassen wollte. Es bestünde überhaupt kein Zweifel, sagte er zu mir, dass er nach weiteren 8 Jahren in der Lage sein werde, die Gärten des Gouverneurs gegen angemessene Bezahlung mit Sonnenschein zu versorgen. Er klagte über Geldmangel und flehte mich an, ihm als Ansporn für seine Erfindungskraft etwas zu geben, zumal die Gurken in diesem Jahr sehr teuer seien. Ich gab ihm ein kleines Geschenk, denn mein hoher Freund hatte mir etwas zugesteckt, weil er wusste, dass sie jeden, der sie besucht, anbetteln. Aus dem nächsten Zimmer, das ich betrat, schlug mir ein so fürchterlicher Gestank entgegen, dass ich sofort umkehren wollte. Aber mein Begleiter schob mich wieder hinein und flüsterte mir beschwörend zu, ja keinen Anstoß zu erregen, da man mir das außerordentlich übel nehmen würde. Ich durfte daher nicht einmal meine Nase zuhalten. Der Erfinder in dieser Zelle war der älteste Gelehrte der Akademie. Sein Gesicht und sein Bart waren grau-gelb. An seinen Händen und Kleidern klebte Schmutz. Als ich ihm vorgestellt wurde, umarmte er mich, eine Höflichkeitsgeste, die ich ihm gern erlassen hätte. Seit seinem Eintritt in die Akademie war er damit beschäftigt, die menschlichen Exkremente dadurch wieder in die ursprüngliche Nahrung zu verwandeln, dass er die einzelnen Teile trennte, die von der Galle stammende Färbung entfernte, den Geruch verdunsten ließ und den Schleim abschäumte. Er erhielt von der Gesellschaft wöchentlich ein Gefäß mit menschlichen Exkrementen, ungefähr so groß wie ein Bierfass.
Rosetta und der Stein der Weisen, was wir wirklich wissen wollen. Das ist die Frage, der wir heute nachgehen im Tag in HR2 Kultur. Wobei erst einmal geklärt werden müsste, wer dieses Wir in der Frage eigentlich ist. Wer bestimmt, in welche Richtung geforscht, welchen Fragestellungen in der Wissenschaft nachgegangen wird. Die Suche nach der Antwort führt zwangsläufig zu den Geldtöpfen. Forschung kostet Geld und wer das Geld an die Forscher und die Forschungsprojekte verteilen kann, der bestimmt auch, was erforscht wird oder zumindest in welche Richtung geforscht wird. Also, wer gibt und wer verteilt die Forschungsgelder in Deutschland?
In Deutschland werden jedes Jahr fast 70 Milliarden Euro für Forschung ausgegeben. Das entspricht in etwa dem Staatshaushalt von Österreich. Den Löwenanteil dabei, rund 45 Milliarden, bezahlt die Wirtschaft.
Das sind in erster Linie Forschungen, die von der Wirtschaft selbst ausgehen und von ihr auch durchgeführt werden. Technische Neuentwicklungen im Automobilbau zum Beispiel oder Wirkstoffforschung in der Pharmaindustrie. Dabei forschen die Unternehmen entweder mit eigenen Mitarbeitern in eigenen Laboren oder sie geben Forschungsaufträge nach außen und lassen ihre Fragestellungen von externen Wissenschaftlern bearbeiten. Zum Beispiel auch als Auftragsforschung von Universitäten. Die werden dafür von den Firmen zu marktüblichen Preisen bezahlt. Von den 45 Milliarden der Wirtschaft kommen knapp 2 Milliarden aus dem Ausland, zum Beispiel von Partnerunternehmen.
Der Staat ist der zweite große Geldgeber. Er zahlt jedes Jahr rund 20 Milliarden Euro.
Damit bestreitet er den größten Teil der Forschung in über 400 Hochschulen und vier großen Wissenschaftsorganisationen. Der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. Außerdem finanzieren Bund und Länder viele kleinere Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, Archive, Sammlungen und die Akademien der Wissenschaften.
Die Hochschulen in Deutschland können jedes Jahr rund 12 Milliarden Euro für ihre Forschungsarbeit ausgeben. Gut die Hälfte davon zahlen die Bundesländer.
Rund 2 Milliarden Euro bekommen die Hochschulen außerdem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein Verein, in dem sich Universitäten, Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Verbände zusammengeschlossen haben. Ihr Budget bekommt die Deutsche Forschungsgemeinschaft von Bund und Ländern. Und ihre Aufgabe ist es, die besten Forschungsvorhaben auszuwählen und zu fördern, unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen.
Der Bund beteiligt sich aber auch direkt an der Forschungsförderung der Hochschulen. Sein Anteil liegt bei knapp 2 Milliarden, also etwas unter dem der DFG.
Der Bund unterstützt die Forschung der Hochschulen vor allem über Sonderprogramme, die politische Ziele verfolgen, wie zum Beispiel die Exzellenzinitiative, mit der international herausragende Forschung gefördert werden soll. Weitere Beispiele sind der Hochschulpakt für neue Studienplätze oder das Professorinnenprogramm zur Frauenförderung. Außerdem unterstützt er die Hochschulen bei der Finanzierung aufwendiger Forschungsbauten oder der Anschaffung teurer Großgeräte.
1,8 Milliarden, rund 15% dessen, was die Hochschulen für Forschung zur Verfügung haben, kommen aus dem sogenannten privaten Bereich. Dazu zählen vor allem die Gelder der Wirtschaft, aber auch Einnahmen aus Studienbeiträgen und privaten Stiftungen.
Die Wirtschaft beteiligt sich in erster Linie an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten, die ins eigene Unternehmensprofil passen und deren Ergebnisse sich wirtschaftlich verwerten lassen. Bei Stiftungen kann man diesen Zusammenhang nicht unbedingt herstellen. Sie tragen zwar oft die Namen großer Firmen, sind aber inhaltlich sehr breit aufgestellt. So unterstützt die Thyssen-Stiftung zum Beispiel auch Forschungsvorhaben aus dem Bereich Sprache und Kultur. Und bei der Hertie-Stiftung kümmert man sich unter anderem um die Multiple-Sklerose-Forschung.
Die letzte Milliarde an Forschungsförderung kommt aus dem Ausland.
Nicht nur die Wirtschaftsunternehmen, auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden jedes Jahr mit rund 1 Milliarde aus dem Ausland unterstützt. Eine zunehmende Rolle spielt dabei die Forschungsförderung der Europäischen Union.
Wie die Forschungsgelder in Deutschland verteilt werden, ein kurzer Überblick war das über ein weit verzweigtes Netz an Geldströmen von Katja Nellissen. Professor Moritz Epple, Wissenschaftshistoriker an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitherausgeber der NTM-Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Wir fragen heute, wie Forschungsgelder verteilt werden, an wen und wozu und dann natürlich weiter, was folgt daraus, wenn wir in eine bestimmte Richtung forschen und in andere Richtungen nicht. Weil man solche Fragen für die Zukunft nicht wirklich gut beantworten kann, schauen wir mal mit einem Historiker wie Ihnen, wie es in der Vergangenheit war. Wenn es da um große Forschungsprojekte geht, dann fallen mir immer nur solche Dinge ein wie das Manhattan-Projekt, also die Forschung an der Atombombe. War es das immer auch in der Vergangenheit, so, wenn es um große Forschungsprojekte ging?
Also man kann in der Tat sagen, dass die Anfänge der großen Projekte mit staatlicher, manchmal sogar multinationaler Förderung in der Forschung doch häufig mit mindestens großen politischen Projekten und Zielen verbunden waren. Es fallen einem die beiden Weltkriege ein. Es fällt einem die Phase des Imperialismus des Europäischen ein, der Kolonialismus zur Jahrhundertwende um 1900 herum. In solchen Kontexten sind die ersten großen Forschungsvorhaben organisiert worden und eben auch mit großen Mitteln ausgestattet worden. Um es gleich vorwegzunehmen, das sind natürlich dann staatliche Entscheidungen von wenigen Wissenschaftlern, wenigen Politikern, die zu diesen Projekten geführt haben. Das Manhattan-Projekt ist nicht das erste.
Es gibt ja diesen Satz vom Krieg als der Mutter aller Dinge, also auch der Antrieb der Forschung in diesem Fall.
Man kann sicher sagen, dass der Krieg in historischer Hinsicht der entscheidende Faktor ist für den Beginn von staatlich organisierter Großforschung.
Sie haben jetzt eben gesagt, das Manhattan-Projekt ist nicht das erste kriegerische Großforschungsprojekt. Wo würden Sie das ansiedeln, das erste?
Also wenn man sich den deutschen Fall anschaut, ist das Beispiel, das natürlich als erstes genannt werden muss, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie, gegründet 1911. An diesem Institut hat sich während des Ersten Weltkriegs unter der Leitung des Direktors Fritz Haber, der die Forschung zum Gaskrieg abgespielt. Das Institut hat mit wenigen Personen begonnen. Am Ende des Ersten Weltkriegs sprechen wir hier über etwa 1000 Mitarbeiter, über eine Zusammenarbeit mit Firmen, mit Industriefirmen, mit dem Militär selbstverständlich, mit einem großen Stab von Wissenschaftlern, die diese neue Waffentechnologie, diese Kriegstechnologie hier in Deutschland sozusagen in die Welt gesetzt haben.
Also von hier aus in die Welt gesetzt hat, kann man wirklich sagen.
Man könnte auch nach Beispielen in anderen Staaten suchen. Das war für den deutschen Staat das früheste Beispiel, das ich nennen würde.
Also da wird viel Geld ausgegeben, um das Grauen zu verbreiten sozusagen. Sie haben gesagt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ich mache da mal einen Sprung in die friedlichere Zeit hinein, blieben dann aber weitere Großprojekte übrig. Mir fällt ein, die Atomforschung, und zwar die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie, die ja auch immer mit militärischen Meilern funktioniert hat. Ja. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, nun kann man solche Entwicklungen, auch den Beginn sozusagen der Raumfahrt, nicht ganz trennen von dem großen Forschungsprojekt, dem Manhattan-Projekt, das Sie schon angesprochen haben, das während des Zweiten Weltkriegs sich ereignet hat. Hier sind große Komplexe entstanden. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. In heutige Zahlen umgerechnet sprechen wir hier über ein Volumen, ein Finanzierungsvolumen von etwa 20 Millionen Euro für das ganze Projekt. 20 Milliarden Euro, Entschuldigung. Vergleichen Sie das mit den Zahlen, die Sie gerade eben im Beitrag gehört haben. Das sind schon sehr nennenswerte Zahlen. Dieses große Projekt hat eine Vielzahl von Strukturen hinterlassen nach 1945. Man könnte sagen, es entstand ein Konversionsproblem, in dem dann neue Zwecke gefunden werden mussten, etwa für die ganze Nuklearindustrie, die aufgebaut worden war, um dieses Projekt in Gang zu bringen.
Also man hatte eine kriegerische Institution sich eingerichtet aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Forschung, und die musste jetzt irgendwie am Leben erhalten werden.
Die musste irgendwie überführt werden in eine neue Konfiguration, und wir wissen natürlich auch, dass so ganz friedlich die Zeit nach 1945 auch nicht gewesen ist. Das geht nahtlos über in die Phase des Kalten Krieges, in den Rüstungswettlauf zwischen den großen Blöcken. Und in dieser Phase stellt sich sozusagen die Großforschung dann nochmal ganz neu auf. Und übrigens muss man auch sagen, die Staaten, eigentlich alle Industriestaaten, hatten etwas Wesentliches gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich dass, wenn ein Staat eine große Menge Geld für ein relativ genau spezifiziertes Forschungsproblem ausgibt, da ist auch mit Ergebnissen zu rechnen.
Das ist das eine. Das andere ist, das haben Sie jetzt schon mehrfach erwähnt, ist der private Sektor. Und da haben wir ja vorhin in dem Beitrag schon gemerkt, da wissen wir eigentlich nicht so genau, was da passiert. Wissen Sie das als Historiker? Können Sie da reinschauen?
Das ist für uns auch ein ganz schwieriges Thema. Es gibt einige Kollegen, die sich daran ein bisschen abmühen, aber anders als im Bereich der öffentlich finanzierten Forschung ist ein großer Teil dessen, was im Bereich der privat finanzierten Forschung geschieht, natürlich für uns als Historiker schon aus archivrechtlichen, archivtechnischen Gründen nicht wirklich zugänglich. Auch die Forschungsergebnisse übrigens sind ja nicht in jedem Fall öffentlich. Professor, viele Forscher in diesem Bereich schließen Verträge mit den Firmen, die sie dazu verpflichten, die Ergebnisse eben nicht zu veröffentlichen in zugänglichen Publikationsforen.
Professor Moritz Epple, Wissenschaftshistoriker an der Goethe-Universität Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen, der Tag in HR2 Kultur. Zweiter Ausschnitt aus Gullivers Reisen, dem Besuch in der Akademie von Lagardo und bei deren Forschern.
Ich hatte, während wir weitergingen, einen geringfügigen Anfall von Kolik, worauf mein Begleiter mich zu einem Arzt führte, der berühmt dafür war, dass er diese Krankheit durch zwei einander entgegengesetzte Operationen mit ein und demselben Instrument zu heilen vermochte. Er nehme einen umfangreichen Blasebalg, stecke dessen lange elfenbeinerne Spitze 8 Zoll tief in den Hintern und sauge die Luft ab. Er behauptete, er könne dadurch die Gedärme schlaff machen wie eine getrocknete Blase. In schweren Fällen nahm er den mit Luft gefüllten Blasebalg, führte die Spitze ein und presste die Luft ins Gedärm des Kranken. Dann zog er das Instrument heraus und füllte es noch einmal mit Luft. Dabei hielt er die Öffnung des Hinterns mit dem Daumen zu. Nach 2- oder 3-maliger Wiederholung brach dann die eingepumpte Luft aus und riss die schädlichen Gase mit sich, worauf der Kranke sofort genas. Er führte mir beide Experimente an einem Hund vor, der beim ersten keinerlei Wirkung zeigte. Beim zweiten Experiment aber strammte sich seine Bauchdecke bis zum Platzen und es erfolgte eine so fürchterliche Entladung, dass mir und meinem Begleiter fast übel wurde. Der Hund war auf der Stelle tot und wir verließen den Arzt, der ihn durch dieselbe Operation wieder zum Leben zu erwecken suchte.
Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen, der Tag in HR2 Kultur. Etwas, was nach jeder sogenannten Naturkatastrophe immer wieder von der Forschung gefordert wird, ist ein eindeutiges Wissen. Wir wollen wissen, wann wir uns fürchten müssen. Vor Vulkanausbrüchen, vor Erdbeben, vor Tsunamis oder auch vor den sogenannten Kaventsmännern, den riesigen Wellen, die auf See entstehen und Küsten und Schiffe zerschlagen. Es gibt Forscher, die sich daran machen, herauszufinden, nach welchen Systemen und inneren Mechanismen sich diese Naturphänomene entwickeln, die für uns zur Katastrophe werden können. Beispiel: der Kaventsmann, die Monsterwelle, Frank Rothelüschen.
Gegen Mitternacht des 28. Oktober, als der Sturm vor Sable Island seine volle Stärke erreicht hat, ereignet sich an Bord der Andrea Gale eine Katastrophe. Es ist keine Zeit mehr, die Rettungsanzüge anzulegen oder nach einer Schwimmweste zu greifen. Das Boot vollführt die extremsten Bewegungen seines Lebens. Und es ist nicht einmal mehr Zeit genug zum Schreien. Der Fernseher, die Waschmaschine, die Videokassetten, die Männer, alles fliegt durch die Luft. Sekunden später strömt das Wasser ein.
Das Buch wird zum Bestseller. In The Perfect Storm beschreibt der US-Journalist Sebastian Janger akribisch den Untergang eines Fischtrawlers. Am 28. Oktober 1991 gerät die Andrea Gale in einen gewaltigen Orkan mit Wellen im Durchschnitt 12 Meter hoch. Zum Verhängnis wird dem Schiff eine Monsterwelle, eine Wand von 30 Metern, ungleich höher als die anderen Wellen. Aus Sicht der Wissenschaft ein Extremereignis. Selten und gewaltig, plötzlich und unvorhersehbar. Extremereignisse exakt zu beschreiben oder sogar vorherzusagen, scheint aussichtslos. Dennoch wagen sich immer mehr Forscher an diese Mammutaufgabe, etwa um zu klären, wie Monsterwellen entstehen. TU Hamburg-Harburg. Der Ingenieur Armin Schabschub schließt die Tür zur Mehrzweckhalle auf. Dann geht er zum Wellenkanal, ganz hinten in der Halle. Eine Art überdimensionale Badewanne.
Das ist ein Wellenkanal, der 15 Meter lang ist, der 1,5 Meter breit ist. An dem einen Ende ist die Wellenklappe installiert, die uns die Wellen generiert. Die ist gesteuert durch einen hydraulischen Zylinder. Und am anderen Ende können wir einen Strand sehen, der uns die Energie absorbiert, dass möglichst wenig zurückkommt.
Mit dieser Wellenklappe will Chapchup jetzt eine Monsterwelle im Miniformat erzeugen. Mit dem PC setzt er die Computersteuerung in Gang.
Jetzt geht's los. Hier sehen wir erstmal alles spiegelglatt. Jetzt kommen die regulären Wellen. Die Amplituden dieser Wellen beträgt 1 cm und die Wellenlänge ist ungefähr 0,5 Meter lang.
Eine Welle ist wie die andere, gleich hoch, gleich lang.
Jetzt werden wir gleich hören, wie es so einen kleinen Ruck gibt, die kleine Störung, die halt erzeugt wird.
Für einen Moment schlägt die Hydraulikklappe etwas heftiger hin und her. Die dabei entstehende Welle wird, als sie sich im Kanal fortbewegt, immer größer, sagt Chapchups Kollege Norbert Hoffmann.
Und jetzt sehen wir diese große Welle auf uns zukommen, sehr groß werden und dann auch wieder verschwinden.
Schließlich schlägt der Mini-Kaventsmann auf dem künstlichen Strand auf. Nicht gerade furchterregend, eher niedlich. Dennoch, die Kriterien für eine Monsterwelle sind erfüllt. 3 Zentimeter ist der Ausreißer hoch. dreimal größer als alle Wellen um ihn herum.
Wir haben also unsere Ergebnisse hier auch umgerechnet auf echte Meereswellen, die dann Amplituden von bis zu 30 Metern erreichen können. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass diese Wellen, die wir hier im kleinen Maßstab erzeugen, verblüffend ähnlich sind zu Messungen, die auf dem offenen Meer, zum Beispiel an der Nordsee, an Ölbohrplattformen gemacht wurden.
Pro Jahr, so die Schätzungen, beschädigen Monsterwellen weltweit 10 Schiffe, manche sinken sogar. Hoffmann und seine Leute wollen aufklären, wie sich solche Monsterwellen bilden und wie man sie durch Formeln beschreiben kann. Mit einfacher, linearer Mathematik funktioniert das nicht. Die Forscher müssen zu komplexeren Gesetzen greifen, zu sogenannter nichtlinearer Mathematik.
Und so ist es auch mit Wasserwellen im Ozean. Man kann nicht einfach zwei Wellenzüge überlagern und die bleiben dann störungsfrei, sondern diese beiden Wellenzüge, die wechselwirken sehr intensiv miteinander.
Bei besonderen Bedingungen, etwa wenn starker Wind auf bestimmte Meeresströmungen trifft, kann es dazu kommen, dass eine Welle ihren Nachbarn Energie entzieht. Sie saugt sie regelrecht leer.
Das führt dann dazu, dass sich die Energie für einige Minuten in einen zentralen Bereich fokussiert, dann eben eine sehr große Welle bildet, um anschließend wieder auseinanderzulaufen, sodass dann das Seegebiet wieder völlig extrem wellenfrei ist.
Die Hamburger haben daraus eine neue Theorie gestrickt. Eine Theorie, die durch die Versuche eindrucksvoll bestätigt wird. In ihrem Wellenkanal können sie Monsterwellen auf Knopfdruck entstehen lassen.
Und wenn wir wissen, wie solche Wellen entstehen und sie machen können, dann können wir vielleicht irgendwann auch Schiffe machen, die ihnen widerstehen. Das wäre dann eine ganz praktische Anwendung von einer Forschung, die erst einmal nur ein Naturphänomen aufklären wollte. Wir bleiben bei der Forschung fürs ganz Konkrete. Werner Neumann, energiepolitischer Sprecher des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland und von Hause aus Physiker. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Lassen Sie uns reden über die nötige ganz konkrete Forschung in einem notwendigen Zukunftsprojekt, nämlich in Sachen Energiewende. Da hat es in der jüngsten Vergangenheit ein paar wegweisende Zusammenschlüsse von Universitäten, Instituten und Industrie gegeben. In und um Kassel zum Beispiel ist ein regelrechtes Solarcluster entstanden. Nun ist die Energiewende ein wenig ins Stocken geraten. Umso wichtiger wäre es da, die Richtung der Forschung, wie es weitergehen soll, zu bestimmen. Und da hatte die Bundesforschungsministerin Johanna Wanka eine Idee. Sie wollte alle Beteiligten und Interessierten zu einem Forschungsforum Energiewende zusammenholen. Da waren Sie auch dabei. Ist eigentlich eine gute Idee, oder?
Ja, da waren wir als BUND auch dabei. Natürlich mit Wissenschaftlern, mit Industrie, mit anderen Verbänden, Verbraucherverbänden, Mieterschutz, Vertretern von Kommunen und so weiter. Und da wurden dann auch diskutiert, wie muss die Forschungsagenda, also die Themensetzung für die Energiewende in Zukunft aussehen. Wir haben da zwei Workshops gehabt, da wurden dann ganz viele Ideen vorgetragen, nicht nur vom BUND. Und das war interessant, dass da viele, gerade der sogenannten Zivilgesellschaft, wie man sie da nennt, dann Vorschläge ganz praktischer Art hat, wie kann man Energiewende umsetzen vor Ort, wie kann man die Menschen motivieren, ihre Häuser zu modernisieren, wie kann man praktische Vorschläge machen, Kraft-Wärme-Kopplung, Einsparung, Erneuerbare, aber eben auch bezogen auf die Menschen vor Ort, wie kann man so etwas in den Städten praktisch umsetzen. Und dann zum Schluss bei der großen Konferenz im Oktober kam dann heraus, ja, die großen Akademien hatten aber das Feld schon besetzt, hatten 4 Großforschungsprojekte benannt und man fand sich auf einmal am Katzentisch wieder.
Das heißt, da waren die großen Forschungsverbände mit dabei, die Leopoldina, die älteste Naturwissenschaftsakademie Deutschlands, Akademie der Wissenschaften, Helmholtz-Gesellschaft und so weiter.
Leibniz, Helmholtz, Akatech, die Akademien der Technikwissenschaften, aber eben die großen Akademien, die sich aber auch so zu verstehen, zu sagen, wir machen Grundlagenforschung und wir lassen uns da aber auch nicht unbedingt hineinreden und die entsprechen 4 großen Themen, die noch sinnigerweise den Namen Copernicus bekommen hatten. Das passt ja auch zum heutigen Tag. Und die Copernicus-Projekte heißen dann dass die Stromnetze der Zukunft, die Power-to-Gas, die Ressourcenschonung und die Industrie 4.0. Das sind dann solche Schlagworte. Nicht falsch, dass es auch um diese Themen geht, aber es muss eine ganz andere Gewichtung geben, wo man sagt, natürlich Stromnetze, aber da fange ich dann eben nicht beim großen Stromnetz an, sondern wie kann ich das in regionaler Ebene machen. Und da hat man gesehen, dass der Blickwinkel dieser Großforschung ein vollkommen anderer ist, als derjenigen, die vor Ort in der Praxis stehen und Energiewende vor Ort machen wollen.
Aber der Prozess, den Sie da beschrieben haben, den eigentlich Johanna Wanka, die Bundesforschungsministerin, anstoßen wollte, der hat im Prinzip dann zweimal Treffen zur Folge gehabt und beim dritten Treffen ist die ganze Sache schon geplatzt?
Und geplatzt sehen wir noch nicht. Wir haben noch eine Konferenz, die das nochmal aufgreifen wird, jetzt im Dezember in Berlin. Da tritt nochmal der Kernkreis der Teilnehmer dieses Forschungsforums zusammen. Und da haben wir aber nicht nur der BUND alleine, sondern genauso mit Verbraucherschützern, auch anderen Naturschutzverbänden, NABU, DNR und auch Wissenschaftlern. Da gibt es eine Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDV, die uns unterstützt mit dem Thema eben auch Forschungswende. Forschung nicht nur, dass wir sagen, wir wollen dezentrale Energie, wir wollen auch Forschung, die sich mehr an den Bürgern orientiert, Forschung, wo auch Bürger, Zivilgesellschaft mitreden, also auch eine Demokratisierung einfordern. Und dann werden wir das auch dann auch den Bundestagsabgeordneten mitteilen, weil die müssen letztlich dann auch über die Gelder entscheiden. Und dann werden wir sagen, also die Gelder, geht um viele Gelder dieser Forschung, die können jetzt nicht wiederum in den Großforschungseinrichtungen landen für die Großindustrie. Auch die Energiewende braucht eine dezentrale Forschungswende.
Nun ist Dezentralität wahrscheinlich ein böses Wort für die großen Konzerne, die mit dezentralen Einrichtungen wenig anfangen können, weil sie ihre großen Kraftwerke irgendwie vermarkten wollen, ihre großen Einheiten haben. Aber die Forschungsgesellschaften selber sind ja nicht unbedingt riesige Institute, sondern die sind ja selber dezentral aufgestellt und haben viele Einzelinstitute. Die müssten doch mit sowas was anfangen können.
Ja, die könnten und sollten sich aber auch dann an solchen Dingen dezentral, aber auch demokratischen Ebene dann vor Ort orientieren. Das Beispiel zu Beginn von Kassel ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil dort gerade die entsprechenden Institute in Kassel von der Universität, IWIS-Institut und dieses ganze Forschungscluster eben sich genau anders orientiert, auch das Fraunhofer-Institut in Kassel, die forschen auch, weil die forschen orientiert zu sagen, wie kann ich die Energiewende konkret umsetzen in Städten oder zwischen Stadt und Land, wie stelle ich neue Beziehungen her, und das ist eine Forschung, wie wir sie uns vom BUND auch vorstellen, also wir finden jetzt auch da gute Unterstützung, auch gerade aus verschiedensten Instituten, aber die Großforschung hat weiterhin den Blick, wir lassen uns dort nicht hineinreden.
Also es geht aber bei dem Ganzen um die Demokratisierung der Forschung sozusagen.
Ja, es geht jetzt quasi um beides. Es geht einmal sozusagen die Energiewende dezentral, Effizienz und solche Themen, aber das sind Themen, die können ja auch nur vor Ort gemacht werden, und da geht es auch darum, wie kann ich Bürgerinnen motivieren, wie kann ich den Mittelstand und das Handwerk einbeziehen. Und da muss ich Forschung in diesem Sinne auch demokratisieren, und im Sinne von Rosetta muss man auch dann sagen, Forschung für die Energiewende muss da auch wieder eine Bodenhaftung bekommen und darf nicht da im Großraum der Großforschung sich verirren.
Also landet mal wieder. Werner Neumann, energiepolitischer Sprecher des BUND, recht herzlichen Dank. Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen, der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es mit Gullivers Reise zur Akademie von Lagado und seinen Wissenschaftlern.
Ich hatte bisher nur den einen Teil der Akademie gesehen, in dem die Männer der praktischen Wissenschaft untergebracht waren. Der andere war den Vertretern der Theorie vorbehalten. Aber ich möchte, bevor ich von Ihnen rede, noch eine einzige hochbedeutende Persönlichkeit erwähnen, die Sie den Universalkünstler nennen. Er erzählte uns, er habe 30 Jahre seines Lebens über die Verbesserung des menschlichen Lebens nachgedacht. Er besaß zwei Zimmer, die mit den seltsamsten Kuriositäten vollgepfropft waren. 50 Leute halfen ihm bei der Arbeit. Einige verdichteten die Luft zu einer trockenen, anfassbaren Masse, indem sie den Stickstoff und die wasserhaltigen Bestandteile ausschieden. Andere machten Marmor weich, sodass er für Kopf- und Nadelkissen verwendet werden konnte. Wieder andere versteinerten die Hufe lebender Pferde, um sie dadurch vor Abnutzung zu bewahren. Der Künstler selbst war gerade mit zwei großen Plänen beschäftigt. Erstens wollte er die Erde mit Spreu bestellen, worin, wie er behauptete, die eigentliche Saatkraft stecke. Er bewies mir das durch verschiedene Experimente, die ich aber aus Mangel an Erfahrung nicht begriff. Zweitens wollte er mit Hilfe einer aus Gummi, Mineralien und Pflanzensäften zusammengerührten Salbe das Wachsen der Wolle bei Lämmern verhindern. Schon in kurzer Zeit hoffte er, die Zucht nackter Schafe im ganzen Land einführen zu können.
Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen. Kommen wir zurück zur konkreten Forschung mit konkreten Zielen. Ein großes Ziel der medizinischen Forschung, die Ursachen für Krankheiten finden, um sie bekämpfen zu können. Eine Forschung, die viel Geld kostet und die auch deshalb nicht für alle Patienten und alle Krankheiten durchgeführt wird. Ebola gab es bisher nur in Afrika, einem Kontinent mit vielen armen Menschen, die Medikamente normalerweise nicht bezahlen können. Einer der Gründe vielleicht, weshalb es bis heute kein Medikament gegen Ebola gibt. Auch für andere Krankheiten gibt es noch keine Heilung, aber es wird geforscht, intensiv zum Teil. Beispiel Parkinson. Die Universität Marburg ist eines der Zentren der Parkinson-Forschung und sie geht neue Wege beim Verhältnis von Forscher, Arzt und Patient. Stefanie Hoppe.
Ich war ein Häufchen Elend. Ich war körperlich, seelisch ein Wrack.
So beschreibt die 49-jährige Beate M. die Zeit vor ihrer Parkinson-Diagnose. Damals wusste sie nicht, woran sie eigentlich leidet und nahm auch nicht die Medikamente, die ihr heute ein halbwegs normales Leben ermöglichen. Besonders beängstigend für sie waren damals ihre motorischen Störungen.
Ich stand vor der Spüle, wollte aufwaschen. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ich konnte meine Beine, es ging nicht mehr. Ich stand da wie angewurzelt, wie so ein Baum. Und die Kraft ließ nachher nach. Und dann bin ich mal gestützt und habe ich mir gedacht, ups, was ist denn jetzt passiert?
Die Muskelversteifung gehört zu den typischen Symptomen von Parkinson. Ursache ist eine Gehirnerkrankung, die Eiweiße im Gehirn verklumpen lässt, so der Marburger Neurowissenschaftler Wolfgang Oertel.
Wir wissen mittlerweile aber auch, dass diese Verklumpung nicht nur im Gehirn stattfindet, sondern auch im Riechkolben, im Darm. Und so gibt es mittlerweile 4 Frühzeichen. Das ist eine Verschlechterung der Geruchsempfindung. Es ist ein Phänomen, was man als Gewalttraum bezeichnet. Die Leute träumen und agieren ihren Traum aus. Drittens kommt häufig eine Verstopfung vor und viertens eine Depression.
Für diese nicht-motorischen Störungen interessieren sich Wissenschaftler besonders, denn bisher gibt es wenige Medikamente, die dafür entwickelt wurden. Schwerpunkt der Forscher in Marburg ist die Frage, wie Parkinson früh erkannt und medikamentös verzögert werden kann. Hinweise liefern etwa neue Erkenntnisse über das Schlafverhalten im Frühstadium der Krankheit. Forschungsansätze gibt es also einige. Das Problem sind die Kosten.
Grundsätzlich kostet die Entwicklung eines neuen Medikamentes zwischen 500 und 800 Millionen Euro. Und die entscheidende Phase ist die letzte, wo dann bei vielen Parkinson-Patienten ein Medikament im Vergleich zu einem Scheinmedikament getestet wird. Und die Kosten entstehen unter anderem dadurch, dass die Patienten gesucht werden müssen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen eine komplizierte Angelegenheit. Wenn die Patienten nun nicht mehr gesucht werden müssten, sondern von selbst auf die Forscher zukämen, wäre das also ein entscheidender Vorteil für die Wissenschaft. Das ist seit Anfang des Jahres mit einer neuen Internetdatenbank möglich, die in Marburg koordiniert wird, der deutschen Version des Fox Trial Finder. Nicht nur Forscher, sondern auch Patienten könnten profitieren, wenn sie sich dort registrieren.
Patienten, die an Medikamentenentwicklungen teilnehmen, werden viel besser betreut als Patienten, die nicht an solchen Entwicklungen mitwirken, denn der Arzt wird ja alles tun, dass auf jeden Fall der Patient keinen Schaden erfährt.
Für die Parkinson-Patientin Beate M. war das aber nicht der einzige Grund, warum sie sich für den Fox Trial Finder registriert hat.
Ich bin ja froh, dass es die Probanden gab, die die Medikamente ausprobiert haben, die ich heute nehme. Weil ohne die würde ich hier nicht sitzen. Und ich finde das eine gute Sache, weil mir wurde geholfen, also gebe ich das, was ich bekommen habe, gerne weiter.
Über den Forschungsverbund Parkinson war das Stefanie Hoppe aus Marburg. Karl-Heinz Wellmann hier bei mir, Wissenschaftsredakteur des Hessischen Rundfunks und von Hause aus Biologe. Guten Tag.
Guten Tag.
Forschung unterliegt Moden, haben wir gehört. Wir haben gehört von dem großen Antreiber Krieg und dann vom Kalten Krieg, aber auch ohne das Militär im Hintergrund gibt es Forschungsmoden, die nicht in Giftgas und Atombomben enden müssen. Aus den Gesellschaftswissenschaften wissen wir, dass es in den letzten Jahren nichts gab, wo nicht Gender drauf stand. Also man musste ein Verhältnis zum Geschlechterverhältnis haben, sonst hat man kein Verhältnis zum Geld bekommen in der Forschung. In anderen Bereichen, in den Naturwissenschaften, war das bestimmt auch so. Was sind da die Moden, die aktuellen?
Auch die aktuellen Moden sind in den Naturwissenschaften, dass man nicht mehr die Pflanzen und die Tiere, bei der Biologie jetzt zunächst mal angefangen, nicht mehr als Ganzheit sieht in vielen Fällen, sondern dass man auch nicht mehr die Zellen alleine anschaut, sondern dass man innerhalb der Zellen arbeitet. Also die Forschung am Genom, Erbgutforschung, ist etwas, was gut unterstützt wird und wo auch Lehrstühle umgewandelt werden, die sich vorher mit Artenkenntnis beschäftigt haben, also mit Ökologie, dann in physiologische Themen umgewandelt werden. Das ist sozusagen die Zellforschung. Wie man bei der Medizin sagen kann, da darf man dankbar sein, dass es gemacht wird, aber das ist die Krebsforschung. Der Bereich der Krebsforschung ist sicherlich auch ein modisches, sehr stark finanziertes Gebiet. Ja, und dann gibt es, will ich das, die gegenteilige Sache, irgendwas geht ja verloren. Ich habe schon gesagt, bei den Biologen wird in die kleinsten Einheiten hineingeguckt, in den Zellkern.
Da geht dann das Wissen über die ganzen Tiere, also über die Ganzheiten sozusagen.
Die Ganzheit gerät außer Blick. Das war in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre ist beispielsweise die Verhaltensforschung in Deutschland fast vollständig runtergefahren worden. Das hat sich inzwischen wieder, das ist auch eine aktuelle Mode, hat sich wieder gegeben. Es gibt Max-Planck-Institute, es gibt andere Forschungseinrichtungen, die sich wirklich mit Primatenforschung beispielsweise, mit Affenforschung beschäftigen. Aber die biologische Artenkenntnis von Pflanzen beispielsweise, die außerordentlich wichtig ist, um Klimawandel zum Beispiel zu dokumentieren, dass man heute weiß, dass in den Alpen und in den anderen Hochgebirgen Pflanzen, die vor 150 Jahren noch ein paar hundert Meter tiefer gewachsen sind, heute viel höher kommen. Also sprich, dass es eben nicht mehr so kalt ist in den hohen Gebirgen. Das weiß man nur, weil vor 200 Jahren Biologen oft ehrenamtlich kartiert haben, aufgeschrieben haben, welche Pflanzen wachsen in welcher Höhenzonierung. Das Wissen darum geht heute verloren. Die Studenten, die heute Biologie studieren, die sehen keine Pflanzen mehr und schon gar keine Artenkenntnis.
Also so wie vorher die Verhaltensforscher ausgestorben sind, die Ethologen, so sterben jetzt die Taxonomen aus, die Artenforscher.
Ja, wobei das natürlich viel schwieriger ist, wenn kein Nachwuchs mehr vorhanden ist, der dann, wenn man wieder drauf kommt, dass man im Rahmen des Klimawandels doch eigentlich dokumentieren möchte, auch wie heute die Situation ist, damit man in 50 Jahren weiß, was sich geändert hat. Das ist dann ganz schwierig zu machen, weil das setzt 10-15 Jahre lange Übung voraus. Das kann man so leicht nicht mehr aufbauen. Und ein anderes Gebiet im Bereich der Medizin, das ist die Rechtsmedizin, die weithin abgebaut wird. Also sprich das Untersuchen von Leichen.
Das heißt, es lohnt sich demnächst wieder zu morden?
Ja, es gibt Schätzungen, dass ein sehr großer Teil, es ist die Rede von an die 50% von Tötungsdelikten nicht erkannt werden, weil nicht mehr seziert wird und weil die Fachleute dafür gar nicht mehr ausgebildet werden und die Lehrschüler, die es gab, aufgelöst werden.
Weil wir die alle in die Neurowissenschaft gesteckt haben, oder?
Ja, das sind die Neurowissenschaften. Man kann es auch positiv sagen, es gibt natürlich immer neue Gebiete, die noch dazukommen. Also wenn man beispielsweise, was eben gerade in dem Beitrag gesagt worden ist, für bestimmte Krankheiten neue Organisationseinheiten schafft, dann muss man unter Umständen bei gleichem Geld an anderer Stelle sparen. Nur wenn jede Universität das Gleiche macht, in der Rechtsmedizin sparen, dann hat man irgendwann ein Problem.
Was man dann erst merkt, wenn es zu spät ist, oder gibt es da irgendwelche Früherkennungs- und Frühwarnsysteme?
Sowohl die Rechtsmediziner als auch die Botaniker warnen seit Jahren davor, dass dort in diesen Bereichen ein Verlust ist und es in Richtung von physiologischen Themen geht. Aber solange die Institute das weiterhin machen, also in Frankfurt beispielsweise sind in der Universität, in der Biologie, das Botanische Institut, das Zoologische Institut aufgelöst worden. Da gibt es jetzt nur noch Physiologie. Also als Überschrift gibt es gar nicht mehr diese Fachrichtungen. Da wird es dann im Laufe der Zeit sehr schwierig.
Würde das besser werden, wenn es da eine, wie eben schon angemahnt vom BUND, eine demokratische Kontrolle gäbe, ein gesellschaftliches Mitreden?
Das wäre sicherlich wünschenswert, nur das Mitreden passiert ja heute schon von innen und es funktioniert nicht. Das sind Entwicklungen, die mehr oder weniger naturgesetzlich, möchte ich fast sagen, als Wissenschaftler ablaufen, wo es außerordentlich schwierig ist, dann wirklich einzugreifen. Die Rationalität, also die Ratio ist ja vorhanden, zu sagen, wir brauchen diese Fächer eigentlich. Ja.
Aber man kann den Forschungsdollar auch nur einmal ausgeben.
Man kann ihn nur einmal ausgeben und vor allen Dingen diese dezentrale Organisation, die wir haben, dass die Universitäten aus gutem Grund selbst bestimmen können, welche Professuren, welche Themen sie einrichten, das hat ja auch seinen Vorteil, führt eben dazu, dass überall die gleichen Gedanken sind und an der gleichen Stelle dann gespart wird.
Aber da geht dann auch Wissen verloren. Es geht ja richtig verloren. Also man wird ja dümmer auch an bestimmten Stellen.
Man wird auf alle Fälle dümmer. Also ich kann das von mir aus schon sagen, als Biologe, der 1975 angefangen hat zu studieren. Ich hatte damals ein halbes Jahr lang nur Pflanzen und Tiere bestimmen gelernt. Was davon übrig geblieben ist, zu meiner Schande gesagt, ich kann heute wunderbar Schnecken bestimmen. Das ist sehr übersichtlich, weil es gibt Landschnecken, es gibt Wasserschnecken, es gibt mit Häuschen, ohne Häuschen, links drehend, rechts drehend. Das ist wunderbar übersichtlich. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber darüber hinaus bin ich nicht gekommen und ich habe Biologie studiert. Und vorher waren das Übungen, die über lange Zeit gegangen sind. Und es sind ganz wenige Menschen aus meinem Studienjahrgang haben dann überhaupt die Chance gehabt. Ja, ein einziger hat, von dem ich weiß, dass er hier in Frankfurt auch eine Professur hat, Professor Zitzka, die wir zusammen in der Uni gewesen sind. Das ist einer der wenigen übrig geblieben, dank Senckenberg eigentlich, der noch diese Pflanzenartenkenntnis genau hat und auch weitergeben kann. Aber er ist Prinzip der Einzige dann.
Das zeigt, dass etwas verloren geht, wenn man das Forschungsgeld immer der Mode nach ausrichtet und nicht schaut, dass man in der Breite auch aufgestellt bleibt, in der man vielleicht mal aufgestellt war. Oder dass man noch mehr Geld in die Forschung stecken muss, wenn man alles gleichzeitig erhalten und Neues erschließen will. Vielen Dank, Karl-Heinz Wellmann, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk und von Hause aus, wir haben es gehört, Biologe. Was wir wirklich wissen wollen, Rosetta und der Stein der Weisen, das war der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de. Und bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schwinn.